Danke für das freundliche Willkommen. Ich freue mich, dass ich hier bin. Das ist nicht so ein üblicher Spruch am Anfang, sondern das ist wirklich so. Einige Gesichter kenne ich, die meisten Gesichter kenne ich nicht. Ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen Sie hier sitzen. Das ist ja immer Spannung und stellt auch einen gewissen Druck für mich dar. Und in solchen Situationen wird mir bewusst, was das für ein Geschenk ist, dass Jesus der lebendige Herr hier in unserer Mitte ist und dass er in der Lage ist, dieses Thema und auch den Bibeltext so zu übersetzen, dass hier einzelne Männer und Frauen sitzen und plötzlich kapieren, jetzt ist Gott mit mir persönlich im Gespräch. Das wäre das Stärkste, was in den kommenden Minuten passieren kann, und dafür habe ich gebetet und andere sicher auch, und ich lade Sie einfach ein, offen zu sein für diesen Text und für dieses Thema, die Basis für mein Leben. Der Bibeltext, der zugrunde liegt bei dieser Bibelarbeit, den finden Sie im Psalm 46. Und eigentlich ist es nur ein Vers, und manche Leute haben den in Holz gebrannt, irgendwo im Flur oder im Wohnzimmer hängen. Psalm 46, Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und ich möchte gerne den ganzen Psalm lesen, weil ich denke, man begreift den 11. Vers nur richtig, wenn man das ganze Lied gehört hat. Da heißt es, ich lese nach der Einheitsübersetzung, Gott ist uns Zuflucht und Stärke, ein bewährter Helfer in allen Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn die Erde auch wankt, wenn Berge stürzen in die Tiefe des Meeres, wenn seine Wasserwogen tosen und schäumen und vor seinem Ungestüm die Berge erzittern. Der Herr der Heerscharen ist mit uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg. Die Wasser eines Stromes erquicken die Gottesstadt, des höchsten heilige Wohnung. Gott ist in ihrer Mitte, darum wird sie niemals wanken. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. Völker toben, Reiche wanken. Es dröhnt sein Donner, da zerschmilzt die Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Kommt und schaut die Taten des Herrn, der Furchtbares vollbringt auf der Erde. Er setzt den Kriegen ein Ende bis an die Grenzen der Erde. Er zerbricht die Bogen, zerschlägt die Lanzen. Im Feuer verbrennt er die Schilde. Und dann kommt dieser Vers 11. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Erhaben über die Völker, erhaben auf Erden. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Die Basis für mein Leben. Ich habe ein Bild vor Augen vom vergangenen Jahr. Diesmal nicht der 11. September, sondern das war früher, irgendwann im Sommer. In Israel, in einem Haus in Jerusalem, feiert eine Hochzeitsgesellschaft in irgendeinem der oberen Stockwerke. Und während die tanzen, sackt plötzlich der Boden weg. Irgendein Hobbyfilmer hat das festgehalten. Vielleicht haben Sie diese Bilder auch noch im Kopf. Die vergisst man nicht. Die feiern fröhlich und plötzlich sackt der Boden weg. Und wenn Sie sich das einen Augenblick bewusst machen, dann sind Sie eigentlich mittendrin in der Bedeutung eines solchen Themas, die Basis für mein Leben. Denn das wäre doch das Schlimmste, was passieren könnte. Dass wir unsere Geschäfte machen, dass wir unser Leben führen und plötzlich, völlig unvermutet, sackt alles weg. Darum geht es jetzt. Und es geht darum, eine Antwort darauf finden, was kann eigentlich Basis für mein Leben sein? Und da haben wir diesen Psalm 46, der genau zu diesem Thema spricht. Er richtet sich an den Musikleiter eigentlich. Und ich habe gedacht, warum nicht dann auch an Christen in der Wirtschaft? Ein Musikleiter ist jemand, der Verantwortung hat für einen Chor, der Menschen in eine bestimmte Richtung bringt, damit sie gemeinsam etwas Gutes tun. Verantwortungsträger sind hier gemeint. Natürlich würde ich auch gerne wissen, wie das eigentlich geklungen hat. Nach der Weise der Jungfrauen steht hier, oder der Mädchen. Das wäre ja noch eine spannende Frage, wie das alles so geklungen hat. Nach der Weise der Hirschkuh und was es da alles so gibt in der Wehre. Ich bin nicht sicher, ob das in unseren Ohren gut geklungen hätte, ob uns das gefallen hätte. Aber wichtig ist jetzt der Inhalt und dieser Vers 11, und ich lade Sie einfach einmal Folgendes zu machen. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das kann man sich ganz gut einprägen. Nehmen Sie sich jetzt in Gedanken einen Marker und wir marken einfach mal einzelne Wörter dieses Wortes für den Tag zum Thema Basis für mein Leben. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Und das erste Wort, das wir jetzt marken, ist das Wort Gott. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Gott denken? Also wenn Sie die Bibel vor sich haben, dem Schreiber dieses Liedes fiel einiges dazu ein aus seiner Erfahrungswelt. Er sagt, Wasser tosen und Berge beben, aber Gott ist in ihrer Mitte. Nationen toben und Königreiche wanken, alles ist erschüttert, aber der Herr Zebaoth ist mit uns. Das war seine Erfahrungswelt und in dieser Erfahrungswelt erlebte er die Stärke Gottes. Und es ist natürlich ein spannender Gedanke, was ist eigentlich unsere Erfahrungswelt? Unser Rahmen ist größer geworden. Wenn Sie nachts nicht schlafen können und angenommen, Sie machen den Fernseher hier im Hotel an, nehmen das Steuergerät unter der Ziffer 3, dann haben Sie das bayerische Fernsehen, da passiert nachts eigentlich nichts anderes, als dass eine Kamera von einer Weltraumstation ausgerichtet ist auf diesem Planeten und die kreist langsam über Kontinente und Ozeane, die Erde aus 400 Kilometern Höhe. Und wer das sieht, der ist fasziniert von diesem Planeten, mit dieser sensiblen Schicht, die uns Leben gewährt. Und wenn Sie das in Gedanken jetzt mal mit mir ein wenig weiterspielen, haben Sie es, der Planet Erde, über 6 Milliarden Menschen? Lassen Sie das mal in Gedanken schrumpfen zu einer Kugel von 1,2 Zentimetern Durchmesser. Haben Sie es? Dann finden Sie von diesem kleinen Planeten Erden über 6000 Menschen darauf, in etwa 150 Meter Entfernung, das kann man sich noch vorstellen, die Sonne in unserem Denkmodell. Die Sonne, ein Durchmesser von 1,50 Meter, 150 Meter entfernt von diesem 1,2 Zentimeter großen Knicker. Und wenn Sie jetzt den äußersten Planeten unseres Planetensystems nehmen, den Pluto, den finden Sie in diesem Denkmodell in einer Entfernung von 6 Kilometern. Haben Sie es noch? Das geht ja alles noch in unseren Vorstellungsrahmen. Und wenn Sie jetzt noch weitergehen, dann finden Sie den nächsten Stern, wohlgemerkt in unserem Denkmodell, in einer Entfernung von 40.000 Kilometern, Alpha Centauri. Wenn Sie sich jetzt bewusst machen, dass die Galaxis, in der wir zu Hause sind, die Milchstraße, über 200 Milliarden solcher Sterne hat. Man kann das ja immer weiterspielen, dass es nochmal auf jeden Fall über 100 Milliarden Galaxien gibt. Und wenn Sie jetzt überlegen, dass Gott der Schöpfer des Himmels und der Erde, des Universums, des Kosmos ist, das sprengt ja unser Vorstellungsvermögen. Aber ich beschreibe das deshalb, um den Gott geht es, weil wir oft so ein kleines Denken von Gott haben, angelerntes Denken von Gott. Aber das ist der Rahmen, um den es geht. Und Gott ist ja noch viel größer. Er sprengt einfach alles, was möglich ist. Er kennt, dass der Herr Gott ist. Seid still vor diesem Gott. Darum geht es. Und wenn dieser große Gott sich uns kleinen Menschen nicht offenbart hätte, dann könnten wir uns, wie der Spiegel gesagt hat, tatsächlich nur einen Gott erdenken. Aber dieser gewaltige Gott hat geredet, das ist ungeheuer, hat geredet in der Vergangenheit zu einzelnen Menschen. Der Hebräerbrief versucht das festzuhalten. Zu den Propheten hat er geredet. In der Geschichte des Alten Testamentes hat er geredet. Und so sagt der Hebräerbrief jetzt in diesen Tagen konkret und ganz deutlich durch seinen Sohn Jesus Christus. Das richtet Sie vielleicht gar nicht auf, weil Sie das längst kennen. Viele Menschen in diesem Raum sind vertraut damit. Aber
Und das ist jetzt ganz wichtig, dass Sie das aufnehmen, um zu kapieren, was dieser Mann mit diesem Lied hier aussagt. Gott spricht eine Sprache, die wir verstehen können, aber nicht auf Kosten seiner Größe. Das heißt, wenn wir hier zusammensitzen in dieser Bibelarbeit, als Christen in der Wirtschaft und dieses Wort Gottes hören, dann ist dieser Gott, mit dem wir vorhin gesprochen haben, nicht eingegrenzt in unser kleines Denken, sondern er ist der große, ungeheuer große, unbegrenzte Gott geblieben. Und der redet konkret in unsere Zeit hinein und in unsere Situation hinein. Jetzt müssten Sie eigentlich dieses Lied vor sich haben. Vers 3, darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde wankt. Vers 4, Gott ist unsere Burg. Gott hilft uns. Übrigens ist dieser Psalm das Lied, nach dem Martin Luther das Lied Ein feste Burg geschrieben hat. Er hilft uns, wenn der Morgen anbricht. Thema des Tages, Perspektive für morgen. Er setzt den Kriegen ein Ende. Er zerbricht die Bogen, zerschlägt die Lanzen. Vers 10. Als die DDR noch bestand, schrieb Eberhard Laue das Lied Gott bleibt immer noch Gott und ist immer noch Gott. Dieser Gott ist der lebendige Gott und redet hinein in unsere Situation, in unsere Zeit. Und von ihm heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Es ist wichtig, dass wir das festhalten und dass wir das kapieren. In der Bibel, das ist mir mal aufgefallen, gibt es dreimal den Satz, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Beim ersten Mal taucht das auf, als drei Männer den Abraham besuchen und ihm sagen, dass die Sarah in ihrem hohen Alter noch ein Kind erwarten wird. Und Sarah hört das und lacht darüber. Und Gott sagt, warum lacht Sarah? Und dann kommt dieses Wort, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Beim zweiten Mal ist es ein junges Mädchen. Und diesem Mädchen wird die Geburt Jesu angesagt. Sie wird ein Kind bekommen. Und sie sagt, wie ist das möglich, wo ich doch mit keinem Mann geschlafen habe? Und dann sagt der Bote Gottes, bei Gott ist kein Ding unmöglich, nichts unmöglich. Das dritte Mal passiert das, als dieser Oberste zu Jesus kommt und ein gutes Leben führt. Zunächst eine gute, positive Antwort darauf hat, dass Jesus zu ihm sagt, halte die Gebote. Aber als Jesus sagt, dann gib deinen Besitz weg, geht er traurig fort. Und Jesus sagt zu seinen Leuten, wie schwer wird es sein, dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und die Jünger sind erschüttert und sagen, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Und dann kommt wieder dieses Wort. Jesus sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wenn Sie hier sitzen und sich fragen, warum ich das so breit auslege, dann deshalb, weil ich mir wünsche für mein Leben und für Ihr Leben, dass hier kein Knick ist in unserer Frömmigkeit, sondern dass wir kapieren, der Gott, zu dem wir reden, mit dem wir singen, den wir anbeten, ist der Gott, der unser Vorstellungsvermögen sprengt, der alle Möglichkeiten hat, auch im Jahre 2002 und darüber hinaus. Glauben Sie das? Christen in der Wirtschaft, 100 Jahre ist diese Bewegung alt. Das wissen Sie und heute Abend wird konkret gefeiert dazu. Und als ich las, wie das damals angefangen hat in Berlin, als gläubige Kaufleute und Fabrikanten sich zusammenfanden, um diese Bewegung ins Leben zu rufen, da habe ich gedacht, mit Sicherheit verknüpfen sich mit der Geschichte von Christen in der Wirtschaft viele Erfahrungen mit dem lebendigen Gott. Und hier gibt es vielleicht Kenner unserer Geschichte, ihrer Geschichte, die das alles im Einzelnen nennen können. Nur, was hilft das, wenn wir die großen Erfahrungen mit dem lebendigen Gott einfrieren in die Vergangenheit und nicht kapieren, dass dieser Gott auch heute alle Möglichkeiten hat? Das ist was ganz Eigenartiges. Wir kapieren oft nicht, wie groß Gott wirklich ist, weil wir ihn einfrieren in die Geschichte. Aber von dem großen, unbegrenzten Gott ist hier die Rede. Und der teilt sich uns heute Morgen mit. Und wenn Sie das haben, dann lade ich Sie ein, das zweite Wort zu marken. seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Nämlich dieses Wort erkennen. Erkennen. Erkennen, das müssen Sie wissen, beschreibt nicht nur etwas, was hier oben im Kopf geschieht, sondern dieser hebräische Ausdruck ist ein ganz tiefgehender Ausdruck. Er wird oft gebraucht in der Bibel, wenn es um die intime Gemeinschaft zwischen Mann und Frau in der Ehe geht. Erkennen. Und dieses Wort ist hier gebraucht. Es meint also viel mehr als Wissen. Wenn Sie bisher mitgegangen sind und sagen, das weiß ich ja, was der Strauch da vorne redet, dann geht es jetzt um eine tiefere Schicht. Nämlich zu erkennen, dass Gott Gott ist. Das hat auch was mit unserem Körper zu tun, mit unserer Existenz zu tun. Da kommt etwas hinein ins Spiel, was die Jünger so ausdrückten, als sie Jesus damals erlebten, die Emmaus-Jünger. Sie sagten rückblickend, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete? Wir sagen ja manchmal in unserer Sprache, es rührt mich an oder es bewegt mich. Und mal ganz ehrlich, gibt es nicht Männer und Frauen in diesem Raum, die eine Sehnsucht danach haben, von Gott neu angerührt zu werden, bewegt zu werden? Hier nicht nur zu sitzen und von hier vorne zu hören, wie groß Gott ist und dass er alle Möglichkeiten hat, sondern das so aufzunehmen, dass dieser Tag anders abläuft, als er begonnen hat? Was kann man tun, um Gott zu erkennen? Um existenziell betroffen zu sein von der Größe Gottes? Manche meinen, ein guter Weg ist, sich in Emotionen hineinzusteigern. Ich liebe Anbetungslieder. Ich sage nichts Negatives darüber. Und trotzdem habe ich manchmal ein komisches Gefühl, wenn ich in Katalogen etwas lese von CDs, die produziert sind von den besten Anbetungsleitern aller Zeiten. Und wenn damit gearbeitet wird, als gäbe es eine Möglichkeit, sich hineinzusteigern in eine bestimmte, auf einen bestimmten Level, der mich dann betroffen macht. Man kann emotional eine Menge erreichen. Hier geht es aber um etwas, was viel tiefer liegt. Erkennt, dass ich Gott bin. Das Eigenartige bei diesem Text ist ja, und das steht hier wirklich so, auch im Grundtext, dass es ein Imperativ ist. Erkennt, dass ich Gott bin. Das heißt also, hier wird davon ausgegangen, dass es möglich ist, dass Männer und Frauen heute Morgen in der Bibelarbeit sitzen und Gott erkennen. Es ist geradezu ein Befehl, Gott zu erkennen. Ja, wie macht man das denn? Ich weiß nicht, ob Sie wissen im Hebräerbrief, wie Glaube definiert wird. Hebräerbrief Kapitel 11 steht, Glaube ist eine gewisse Zuversicht des, dass man hofft und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. So habe ich das im Konfirmandenunterricht oder biblischen Unterricht gelernt und nie kapiert. Lutherdeutsch. Nach der Einheitsübersetzung heißt dieser Vers Definition von Glaube: Glaube ist ein Feststehen in dem, was man erhofft und ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das ist Glaube. Wir sehen uns hier heute Morgen. Wir haben es mit einer Wirklichkeit zu tun, die wir greifen können. Aber der Gott, von dem ich geredet habe, und der Gott, den es jetzt zu erkennen gilt, ist ein Gott, den ich mit meinen Sinnesorganen und auch mit mathematischen Formeln, mit meinem Wissen nicht in den Griff bekomme. Ich bekomme ihn ohnehin nicht in den Griff. Aber ich kann ihn auch nicht erfassen. Glaube heißt ein Überzeugtsein von einer Wirklichkeit, die mir mit meinem natürlichen Instrumentarium nicht zugänglich ist. Aber, und deshalb bringe ich das hier überhaupt ein, als der Petrus von Jesus angesprochen wird und Jesus zu ihm sagt, wollt ihr auch weggehen? Da sagt der Herr, wohin sollen wir denn gehen? Wir haben geglaubt und erkannt, dass du Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich bin überzeugt, dass in dieser Verknüpfung Glauben und Erkennen der Schlüssel liegt, auch heute Morgen, um existenziell zu erfahren, dass Gott Gott ist. Haben Sie es? Wir hätten das gerne andersrum. Also, Wir haben erkannt und geglaubt, dass du der Christus bist. Aber der biblische Schlüssel, um Gott zu erkennen, ist Glauben und Erkennen. Das heißt konkret, wenn hier Leute sitzen und sagen, ich habe eine Sehnsucht danach, diesen großen Gott zu erfahren, dann gibt es keinen anderen Schlüssel, das ist auch meine Verantwortung hier, zu sagen, als diesem Gott wirklich zu vertrauen, sich ganz und gar in seine Hände zu geben. Das ist der Schlüssel, um Gott wirklich zu erleben. Mir gibt es Leute unter uns, die haben das vielleicht schon gemacht, vor Jahren, vor Jahrzehnten, vor Monaten. Andere sitzen hier, die wissen das alles, was ich hier predige, aber haben es noch nie erlebt. Wenn ein Mensch sich Gott ausliefert mit allem, was sein Leben ausmacht, dann kommt er in die Hände Gottes und er wird erkennen, dass er Gott ist. Wobei, Gott hat mir das bei der Vorbereitung aufs Herz gelegt und ich weiß nicht, für wen ich das jetzt sage. Aber das muss ich aussprechen. Im Epheserbrief Kapitel 1, der Paulus einer Gemeinde schreibt, ich höre nicht auf, für euch zu beten in Ephesus. Gott, unser Herr und der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr kapiert, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid und wie überragend groß seine Macht an uns sich den Gläubigen erweist. Hier sagt Paulus Christen in Ephesus, ich bete für euch, damit ihr erkennt, wer eigentlich Gott ist und wie groß die Hoffnung ist und wie groß die Kraft ist, die Gott euch geschenkt hat. Ich sage das deshalb, weil es durchaus möglich ist, dass hier Leute sitzen heute Morgen, die an Christus glauben und mit ihm leben, aber vielleicht immer noch weit entfernt sind von einer wirklichen Erkenntnis Gottes. Ich habe mal gelesen, bei vielen Softwareprogrammen werden eigentlich nur 10% der Möglichkeiten, wenn es hochkommt, genutzt. Manche Leute schaffen sich jedes Update an, aber sie haben eigentlich noch nie richtig herausgefunden, was drinsteckt an Möglichkeiten in einem solchen Programm. Ich halte es für möglich, dass Christen auch unter uns sehr bewusst Christen sind, aber eigentlich nie wirklich ausgeschöpft haben, was Gott ihnen anvertraut hat. Ich bete für euch. Und so ein Kongress, eine solche Klausur ist eine fantastische Möglichkeit, am Nachmittag mal nach draußen zu gehen und ganz neu zu sagen, Herr, ich möchte dich erkennen, deine Größe und deine Macht. Deshalb gebe ich mein Leben ganz neu in deine Hände. Es fehlt ein drittes Wort und das möchte ich auch noch mit Ihnen marken, nämlich dieses Wort, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Seid still. Ich denke, gerade bei Christen in der Wirtschaft ist dieser Satz, Zeit ist Geld, sehr bewusst. Und deshalb ist es vielleicht in diesem Rahmen gerade notwendig, über Stille zu reden. Jesus hatte den größten Auftrag aller Zeiten und ihm standen nur 3 Jahre zur Verfügung. Aber immer wieder liest man von ihm, dass er sich zurückzog in die Stille. Gerade der Lukas, es ist interessant, dass er das macht, gerade der Lukas erwähnt das immer wieder. Lukas war ja jemand, der herumgefragt hatte, wie war das eigentlich damals bei Jesus? Viele Zeugen hatte er befragt. Und dann hatte sich das den Leuten eingeprägt. Lukas Evangelium Kapitel 4, 40 Tage war Jesus in der Wüste. Vers 42, bei Tagesanbruch verließ er in die Stadt und ging an einen einsamen Ort. 2 Kapitel weiter, Kapitel 6, Vers 12, in diesen Tagen ging Jesus auf einen Berg, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Oder Kapitel 9, Jesus betete in der Einsamkeit und seine Jünger waren bei ihm. Kapitel 11, Jesus betete an einem einsamen Ort. Also Jesus war still vor Gott, vor seinem Vater. Und er ist auch darin unser Vorbild. Vielleicht sitzen Sie hier und fragen sich, aber warum denn? Und das hat das mit dem Thema Basis zu tun und mit Perspektive für morgen zu tun. Es hat eine Zeit gegeben, da habe ich eigentlich über stille Zeit nie mehr gepredigt. Weil ich gerade bei jungen Leuten, die groß geworden sind, im Pietismus erlebt habe, dass das ein Gesetz war, man muss stille Zeit machen, um mit einem besseren Gewissen durch den Tag zu gehen. Das ist unsinnig. Das ist wirklich unsinnig. Es geht nicht um den Aufruf zur Stille, um besser zu leben, um vor Gott ein schönes Gesicht zu machen, sondern es geht um Stille, damit wir erkennen, was der lebendige Gott mit unserem Leben vorhat. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Wenn Sie diese Stellen mal nachlesen, etwa Lukas 4, die ich vorhin zitiert habe, Jesus betet an einem einsamen Ort, dann steht da, Lukas schreibt, die Menschen suchten ihn, sie wollten ihn hindern, wegzugehen. Er aber sagte, ich muss in andere Städte gehen. So können nur Leute entscheiden, die aus der Stille kommen. Noch schärfer ist das im Markus-Evangelium. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand Jesus auf, ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Dann kam Simon mit seinen Begleitern und sagte, jeder sucht dich. Der Markt boomt, sozusagen. Und Jesus sagt, komm, wir gehen an einen anderen Ort. Das können nur Leute sagen, die aus der Stille kommen. Und so könnte ich weitermachen. Wir brauchen Stille, um zu wissen, was dieser große Gott mit unserem kleinen Leben vorhat. Jeder von uns. Und wir brauchen Stille, und das ist das Größte, was ich Ihnen sagen kann heute Morgen, weil dieser große Gott, der uns überhaupt nicht in den Kopf geht, Gemeinschaft haben will mit uns. Klaus Bockmühl war das, der das immer wieder seinen Studenten bewusst machte. Wir sind nicht zuerst zum Dienst für Gott berufen, sondern zuerst zur Gemeinschaft mit ihm. Und nur wenn wir uns dieser Gemeinschaft aussetzen, dann werden wir die Erfahrung machen, wie Gott hineinspricht in unser Leben, damit wir wissen, wie wir zu entscheiden haben und was wir zu tun haben. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Gott ist Gott. Er überragt alles, was wir uns vorstellen können. Es geht darum, diesen Gott persönlich zu erkennen. Und das geht nur über den Weg des Glaubens, das heißt der gehorsamen Auslieferung an ihn. Und das will gelebt werden. Und dieses Leben bedeutet ganz konkret im Alltag und im Lebensrhythmus Stille haben, Zeit haben für ihn. Und vielleicht können Sie an diesem Tag in diese Richtung ganz neu einen Startschuss setzen. Übrigens, und damit schließe ich, dieses Wort, seid still und erkennt, dass ich Gott bin, kann man auch anders übersetzen. Ich weiß nicht, welche Übersetzungen Sie zur Verfügung haben, in manchen wird das auch deutlich. Man kann auch übersetzen, lass los und erkenne, dass ich Gott bin. Elberfelder sagt das. Oder halte ein und erkenne, dass ich Gott bin. Es ist fast so was, wenn man ein Bild gebraucht, wie ein Stoppschild, wo man sich nicht einfach einfädeln kann in den laufenden Verkehr, sondern zunächst mal halten muss, richtig halten muss, um dann wieder neu zu starten. Könnte es nicht sein, dass Gott Ihnen dieses Wort für diesen Tag sagt, Basis für mein Leben, um zu sagen, Mensch, jetzt dreh einfach nicht einfach weiter, sondern halte mal ein, unterbreche mal. Erkenne, dass ich Gott bin. Amen.